So, während die Meute auszieht, auch einen schönen guten Morgen von mir. Schön, dass ich mal wieder hier bin. Freut mich mega, dass wir in dieser Predigtreihe sind und dass ich diesen krassen Auftrag habe, den Sack zuzumachen, irgendwie das zu beenden. Schauen wir mal, wie das so läuft heute. Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was bedeutet es eigentlich, wirklich hinzusehen, hinzuschauen, zu verstehen und dann zu überlegen, wie können wir Person XY, müsste jetzt jemand einfügen vielleicht, von Jesus erzählen. Wie kann das gelingen? Wie kann das funktionieren? Wir haben ja angefangen, das Buch hat mich hierher gebracht. Pastoren haben gesagt, wir müssen auch mal was gemeinsam schaffen. Wir haben dieses Buch gelesen, gefiel mir sehr gut, nicht nur weil das Cover so schön ist, weil da ein hübscher Mann drauf ist mit einem hübschen Bart. Es hat mir sehr gut gefallen, also sehr gut, aber der Inhalt auch, ein neueres Buch. Und wo wir uns die Frage gestellt haben, was sind diese Punkte aus diesem Buch heraus, was für unsere Gemeinde jetzt, für unsere Gemeinden wichtig sein könnte. Dann die Themen gemacht und heute geht es um die anderen. Hast du sehr schön eingeleitet, um die anderen. Und ich bin, wir haben dieses Buch gelesen immer wieder und dann gehe ich so meiner Arbeit nach. Kurze Side-Info, eine Nebeninfo für euch. Ich war dann auch ab und zu an der Schule und dann muss man sich ja Arbeiten überlegen und dann habe ich eine Arbeit erstellt. Und das war so ein Bild, das war so die erste Aufgabe und da war die Aufgabenstellung dann, die habe ich mir dann so ausgedacht. Dieses Bild symbolisiert, wie einige Leute unsere Gesellschaft wahrnehmen. Nimm Stellung und erörtere. Oh, jetzt denken natürlich die Teenager, die schon hier sind, oh, so viel Schule am Morgen, finde ich auch nicht gut. Und wenn man das so anschaut, könnte man ja schon meinen, ja, okay, nichts sehen, nichts hören und nichts sagen wollen. Ein bisschen eine Gesellschaftskritik und dann kam so bei den Arbeiten, als ich die korrigiert habe, die üblichen Sachen, dass man das so wahrnehmen kann, dass die Leute nur an sich denken und vielleicht auch Angst haben, etwas zu sagen, wenn etwas Unrechtes passiert zum Beispiel. Und eine Arbeit, da hat mich etwas beeindruckt, nämlich die Person, die Schüler, hat sonst auch alles geschrieben, was die anderen geschrieben haben, mit dann noch am Ende einen Teilsatz, wo der Schüler geschrieben hat, und so erlebe ich auch viele Christen. Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch, dachte, okay, krass. Hab das erstmal wahrgenommen, ein junger Mensch in unserer Gesellschaft, der an einer frommen Schule sogar ist, der erlebt das so, dass Christen sich auch manchmal so verhalten. Und da dachte ich, und wenn wir doch diesen Auftrag haben, Jesu Liebe weiterzugeben, wie kann jemand das so erleben? Vielleicht kann das heute, wenn wir auf Paulus schauen, wie er das weitergegeben hat, eine Möglichkeit sein, wie wir überlegen können, neu überlegen können, das Evangelium in unsere Welt hinauszutragen, unseren Auftrag neu zu entdecken. Es beginnt mit Paulus in Athen. Ich habe den Text mal mitgebracht. Diese Stelle ist eine entscheidende Stelle, wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir uns Gedanken machen wollen, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie das so aussieht mit dem Evangelium in einer Gesellschaft. Wie kann das dort hineinkommen? Und ich werde einfach lesen, ihr könnt mitlesen in eurer eigenen Bibel oder hier von dem Text her mit. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, seine Missionskollegen waren noch unterwegs, die waren noch da geblieben, er musste leider fliehen und ist dann jetzt in Athen. Er wartet, sah sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wollte er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Ein spannender Text. Keine Ahnung, wie es Paulus gegangen ist, ob er mega sauer war, dass er jetzt eben allein dort in Athen ist, aber ich möchte mir Paulus zum Vorbild nehmen. Er ist dort in Athen und ich habe das Ganze mal mitgebracht, wie das so aussehen könnte. Er ist in Athen, ich schätze mal, Paulus wird der in der Mitte sein mit dem blauen Gewand an, der dort im Gespräch ist. Er ist nicht sauer, dass er jetzt wie verlorene Zeit hat, sondern er ist bei den Menschen. Er ist dort. Und das Erste, was er macht, er beobachtet. Er sah sich um, er hat offene Augen, er spricht mit den Leuten in der Synagoge, zu denen, wo er schon viel Common Knowledge hat, also wo man sagen würde, da sind viele Glaubenswahrheiten ähnlich vorhanden wie bei ihm und mit denen spricht er in der Synagoge und er führt aber auch Gespräche auf dem Marktplatz. Und ich habe ihn mal mitgebracht. Athen, der Marktplatz und dann erkennt er, dort sind viele verschiedene Götter. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Hier zum Beispiel vielleicht der Gott der Erkenntnis, des Wissens. Hier so ein Abschlusshut, ne? Und dann, dass das Gehirn, dass das Erkennen, dass das Verstehen von Dingen das Allerwichtigste sein könnte in dem Leben von Menschen. Oder hier hinten ein sehr, sehr hübscher Mann, der ordentlich getrainiert hat, der hat ordentlich gepumpt. Der eigene Körper, das Wichtigste, dass man möglichst lang, möglichst gut und fit aussieht. Jetzt schon im Winter den Sommerbody für den Strand hinzukriegen. Dann hier hinten vielleicht die Schönheit, möglichst gutes Aussehen und Ankommen, dass die Leute, dass sie sagen, wenn die und die Person kommt, dann, das ist schon besonders. Hier hinten vielleicht Party oder sonst irgendwie etwas. Hier vorne das Geld, was vielleicht ein Gott sein kann. Damals waren es von den Worten her, von der Beschreibung her vielleicht andere Götter als bei uns heute. Aber das, was dahinter steht, ist das Gleiche geblieben. Menschen suchen Erfüllung in diesem Ding, in diesen Götterstatuen. Und vielleicht kommt euch jetzt schon der eine oder andere in den Blick, wo ihr sagen würdet, oder ins Gedächtnis, wo ihr sagen würdet, ja, da merkt man, da sucht eine Person. Sucht Erfüllung in vielleicht der Arbeit, in vielleicht auch dem Reichtum, dem Geld, dass das Haus auch gut abgezahlt ist, obwohl es ja in dieser Zeit schwierig ist, eine eigene Immobilie zu kriegen. Aber der strebt danach. Und denkt, dass ihn das erfüllen könnte. Paulus bleibt trotzdem dort. Er hätte auch sagen können, das ist mir alles zu trubelig. Hätte sagen können, nee, ich gehe mal woanders hin, ich gehe ein bisschen aufs Land. Nein, er bleibt bei diesen Göttern. Er beobachtet. Er hält Gespräche und er fragt, was bewegt die Leute wirklich, mit denen er dort auf dem Marktplatz ist. Das ist der erste Punkt. Er beobachtet. Und das Zweite kommt danach auch schon, nämlich die Gespräche bringen ihn dazu, dass er einordnen kann, die Menschen sind auf der Suche nach etwas. Sie suchen. Sie suchen eigentlich nach Gott. Das haben alle Menschen gemeinsam. Ist auch irgendwie eine gute Wahrheit zu wissen, dass die Personen, dass die Menschen um uns herum eigentlich ja nach diesem Gott suchen. Vielleicht suchen sie an der falschen Stelle. Er ordnet ein, wo sind die Leute an der falschen Suche? Wo sind sie dort falsch unterwegs? Er sagt nicht, das könnte meinem heiligen Lebenswandel entgegenstehen, wenn ich mich jetzt damit mit den Sorgen, mit den Nöten und mit dem Suchen von Menschen befasse, sondern er bleibt dort. Er ist innerlich, wir haben es am Anfang gelesen, erregt, er ist ergriffen davon, dass die Menschen so eine extreme Suchmotivation haben. Und es gibt keinen, der ihnen erzählen kann, wo sie den wahren Gott finden können. Paulus ordnet nicht nur ein, sondern er knüpft auch an. Was passiert? Ihr werdet vielleicht diese Geschichte auch kennen. Er sieht dort, da gibt es ein Altar des unbekannten Gottes. Und später redet er davon, dass er genau diesen Gott verkündigen möchte mit Jesus und der Auferstehung. Später, auf der Rede vom Areopag, er merkt, da suchen die Menschen. Und er knüpft an und sagt, ich habe diesen Altar gefunden bei euch und diesen Gott, den möchte ich euch verkündigen. Wie könnte das bei uns aussehen? beobachten, einordnen und anknüpfen. Das ist immer das, was wir tun müssen. Wir haben eine Schnittmenge in unserer Kultur mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Wir würden sagen, der 0815 oder der normale Alzheimer würde auch sagen, dass Arbeit grundsätzlich etwas Gutes ist. Dass man nicht faul rumliegen sollte, sondern dass man auch was schaffen sollte. Vielleicht würde der Schwabe auch sagen, oder der Alzheimer, oder wo ihr herkommt, würde auch sagen, ja, grundsätzlich die Ehe zwischen Mann und Frau ist auch was Gutes. Und dieses sich füreinander versprechen und gut und treu bleiben, ist auch etwas Gutes. Und von diesen Guten gehen wir dahin, dass wir überlegen, aber wo können diese Dinge vielleicht zu einem individuellen Götzen werden? Wo sind diese Dinge überhöht, dass sie die Stelle Gottes einnehmen? Und das braucht Fingerspitzengefühl. Das braucht erstmal das, dass wir auch wissen, wie unterschiedlich wir in unserer Gesellschaft sind und was genau das evangelische Moment in unserer Kultur sein könnte. Also, wir entlarven die Götzen mit dem, dass wir wissen, was das Evangelium ist, und wir begründen auch noch umstrittene Dinge, die in unserer Gesellschaft vielleicht gerade nicht so en vogue sind. Was könnte das sein? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wie können wir anknüpfen und wie können wir dann begründen? Es ist noch gar nicht so lang her. Da hat sich ein Team von uns aus Sondheim überlegt, übrigens inspiriert von euch Alzheimern, also vielen Dank. Was mag unsere Gesellschaft gerne? Viele Leute mögen Fußball. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen gerne wieder ein Fußballturnier veranstalten, wo wir darüber nachdenken wollen, was eigentlich auch schön an Teamgeist, an Teamerfolg ist. Aber wir wollen eben nicht sagen, dass der Erfolg im Fußball das Allerwichtigste ist, sondern wir wollen auf Leute schauen, auf Christen schauen im Fußball, die sagen, eigentlich ist das alles nicht das Entscheidende. Meine persönliche Stärke ist nicht das Entscheidende, sondern so wie hier David Alaba das eben einmal bezeugt, dass er sagt, meine Kraft, meine Identität, die liegt in Jesus. Und dann mit denen, die eben da zu dem Turnier kommen, zu überlegen, wer ist eigentlich der Größte aller Zeit? Ist das Jesus gewesen? Und möchte dieser Größte aller Zeit dich kennenlernen und dein Leben verändern? War so ein kleines Beispiel. Ein anderes Beispiel. Was hat Optimus Prime mit Jesus zu tun? Gerade so auch die Teenager. War kurz, wer kennt die Filme Transformers? Schon so ein paar Jüngere, okay, ja. Ich erkläre euch kurz, um was es geht. Die Welt, die Menschen, sie sind bedroht von einer anderen Macht, einer außerirdischen Macht. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass dieses Böse gegen das Gute kämpft. Und am Ende kommt Optimus Prime, das ist dieser, das werdet ihr schon gecheckt haben, ne? Das ist dieser hier links, kommt und rettet kurz bevor alles verloren ist, die Menschen. Ich mache ja auch offene Jugendarbeit bei uns in Sondheim und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, einen jungen Kerl kennengelernt und da habe ich gemerkt, das ist einer, der sucht die ganze Zeit, dass er von anderen angenommen wird. Der sehnt sich nach nichts mehr, als dass die Leute, mit denen er dann im Jugendhaus ist, dass er von diesen angenommen wird. Und dann hat er es geschafft, dass er gesagt hat, oh, komm, wir schauen zusammen diesen Film. Wollte ihn so ein Gemeinschaftsgefühl eben dann schaffen. Und dann hat er alle überredet, hat gesagt, wir werden jetzt hier diesen Film schauen und das ist sowas, das tun wir gemeinsam. Und ich war richtig überrascht, ich war richtig froh und habe gesagt, oh, keine Ahnung, wie häufig er das erlebt hat. Und dann schauen wir diesen Film und wie es so ist in der heutigen Zeit, irgendwann merkt man, ja, wir sitzen am Ende nur noch alleine da. Da kommt TikTok oder der Anrufer oder der ist am Bahnhof noch gekommen, der Freund, und dann muss man auf einmal wieder weggehen. Schließlich am Ende saßen wir alleine da auf so zwei Sofas und mein Herz ist gebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist ja eigentlich das, was er sucht, ne? Dieses Zusammensein, und jetzt sitzt nur wieder ich als Soleiter mit ihm da und es tut mir von Herzen weh. Und dann habe ich gedacht, Enrico, jetzt kannst du aber auch jetzt nichts mehr sagen. Du musst jetzt was sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, mein Optimus Prime, der ist auch einmal zu mir gekommen. Und er hat mich gerettet. Als ich nicht mehr wusste, wo es weiterging, hat sich Jesus mir gezeigt. Und dann habe ich ihm noch die Bibelstelle erzählt, die mich dort eben dazu gebracht hat und habe gesagt, und ich glaube, dass Jesus auch dein Optimus Prime werden kann? Er hat dann nicht gesagt, oh, ja klar, machen wir jetzt gleich, wie kann ich ein Übergabegebet führen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Aber er hat gesagt, oh, das finde ich spannend. Und es war für mich so ein heiliger Moment, wo ich dachte, ja, das ist doch eigentlich das, was der Auftrag von Jesus auch ist. Wahrnehmen, einordnen, anknüpfen und dann schlussendlich auch herausfordern. Das war der letzte Punkt. Paulus fordert auch heraus. Er fordert dazu auf, alle anderen Götter liegen zu lassen und dann diesem Jesus und seiner Auferstehung alles unterzuordnen. Wir fordern auch immer wieder heraus, dass wir sagen, und jetzt, wenn du das möchtest, folge diesem Jesus auch nach. Lass dich mit Gott versöhnen, lass deine Suche jetzt hier ein Ende haben und folge ihm nach. Er wird dir Lebenssinn und Mut geben. Ein heiliger Moment. Vielleicht brauchen wir ab und zu noch mal mehr. Vielleicht muss ich auch noch mehr für diesen jungen Mann beten. Auf jeden Fall. Aber ich wünsche mir das so von Herzen, dass wir diese heiligen Momente noch mehr erleben. Vielleicht auch du auch. Hab noch ein anderes Beispiel. Einer aus meiner Gemeinde hat mir erzählt, er hat zum Ende des Jahres so Kalender gekauft. Und er ist gerade in einer Firma in Heidenheim, die auch mit der finanziellen, mit der wirtschaftlichen Situation Schwierigkeiten haben. Leute werden entlassen, auch aus dem Team von dem einen aus meiner Gemeinde. Und er hat dann jeden aus seinem Team so einen Kalender geschenkt noch. Und einmal kommt dann eben Anfang dieses Jahres ein Kollege zu ihm und er hat mir das so erzählt, wo er gesagt hatte, und da merkt man diese Unsicherheit, wenn der Job dann eben wieder verloren wird und einem das weggenommen wird oder wenn es wegfällt, was macht mich dann noch aus? Dann hat er gesagt, du hast mir doch diesen Kalender gegeben und da steht drauf, da ist ein Gott, der mich sieht. Glaubst du das wirklich? Dann hat er gesagt, ja, von Herzen ja. Und dann haben sie auch miteinander gebetet. Ein heiliger Moment, keine Ahnung, was daraus passiert. Aber das ist doch so das Schöne. Und das muss nicht mega groß sein, das muss dann auch nicht so sein, dass wir vor den ganzen Areopag gestellt werden, so wie Paulus oder so, sondern das kann dann im Einzelnen sein, im Kleineren. Wahrnehmen, anknüpfen oder einordnen, anknüpfen und dann auch herausfordern. Die totale Provokation, die totale Schwierigkeit für uns Menschen ist, nicht unbedingt alles zu verstehen, sondern wirklich zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass bei ihm ewiges Leben und Hoffnung zu finden ist. Und das ist doch die beste Botschaft. Die dürfen wir weitergeben. Verstehen ist der erste Weg, der erste Schritt zur Verkündigung. Und ihr habt das so wunderbar auch schon gesungen, wir sind eigentlich nun Botschafter an Christi Stadt. Nicht unbedingt nach Athen, aber zu Menschen, die genauso sind wie die Athener, die genauso suchen. Du vielleicht bei dir in die Familie hinein, in die Arbeitsstelle, zu deinen Freunden, Freundinnen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Geh zu Jesus. Lass dich versöhnen. Deine Suche wird dort ein Ende haben. Ich habe mir am Ende noch so überlegt, wie machen wir das Ganze? Ich habe einen Vers gefunden, der die Herzenshaltung sehr, sehr wunderbar beschreibt. Das Herz in der Mitte. Das Wichtigste muss uns bleiben in all dem, wo wir Menschen begegnen, dass wir als Wichtigstes in unserem Herzen, die Hauptbotschaft, die wir haben wollen, Jesus Christus ist. Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Das ist das Entscheidende. Und dann, ein bisschen kleiner geschrieben, aber nicht weniger wichtig, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Nicht wie ein Lehrer von oben herab, sondern bescheiden und ehrfürchtig. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Und dass er das Wichtigste, der greatest of all time ist, möchtest du dich auch mit Gott versöhnen lassen. In Bescheidenheit und Ehrfurcht. Das ist unser Auftrag. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für dich jetzt bedeuten könnte. Vielleicht kann die folgende Zeit, das folgende Gebet und dann auch das Lied, was wir gemeinsam singen wollen, so eine Überlegung sein, wem wünsche ich eigentlich diese heiligen Momente? Gibt's da jemand auf meinem Herzen? Und dann die Frage nochmal neu zu stellen, habe ich wirklich genug zugehört? Habe ich wahrgenommen, was diese Person eigentlich bewegt. Dann kreativ zu überlegen, wie könnte ich anknüpfen? Und Gott zu fragen, wann ist der heilige Moment, wo die Herausforderung passieren könnte. Ich wünsche mir noch ganz viele heilige Momente und euch wünsche ich das euch auch als Gemeinde, als Einzelpersonen, als Botschafter an Christi Stadt. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Jesus, wir danken dir für das, dass du gekommen bist, um deine Liebe zu zeigen. Am Kreuz, dass du auferstanden bist und dass wir neues Leben, Sinn im Leben bei dir finden dürfen. Und danke, dass du uns auch beauftragst und begaben möchtest, hinauszugehen. Danke, dass wir uns ein Beispiel an Paulus nehmen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns so ein Herz schenkst, das gebrochen ist für die Verlorenheit der Menschen, die mit uns auf dem Marktplatz unterwegs sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns Kreativität gibst fürs Anknüpfen und Mut zu bezeugen und auch herauszufordern. Und dass Menschen, die mit dir vorher nichts zu tun haben, einmal sagen können, der fremde Gott, der ist zu meinem Gott geworden. Wir wollen dich bitten, dass du uns dazu segnest. Amen. Als Antwort auch, dass wir das nicht alleine tun müssen, dass wir unsere Herzen hinhalten dürfen, singen wir dieses alte Lied, Herz und Herz vereint zusammen.